Ich lese jetzt einen längeren Text aus 1. Korinther 8. Ich habe ja auch Zwimmis angefangen, einzelne Stellen aus dem 1. Korintherbrief auszulegen. Wir sind übrigens auch gerade mit dem Kurs durch das Neue Testament am Korintherbrief dran. Der Text, den ich lese, mag euch zuerst sehr fremd vorkommen. Hä? Was ist denn das? Ich probiere es nachher schon ein bisschen zu erhellen. Aber vielleicht wird es schon durchs Vorlesen klar. Ich weiss es nicht, ich werde euch nicht unterschätzt haben. Aber es ist einfach ein Thema, das in unserer Zeit null Rolle spielt. Oder vielleicht doch. Also, Grenzen christlicher Freiheit. Nun zu der Frage, ob wir das Opferfleisch essen dürfen, das den Göttern geweiht wurde. Also das ist einmal schon kein Thema für uns, oder? Opferfleisch, das den Göttern geweiht wurde. Ihr behauptet, wir haben doch alle die Fähigkeit zu erkennen, was richtig ist. Das stimmt. Aber die richtige Erkenntnis allein führt nur zu Hochmut. Liebe dagegen baut die Gemeinde auf. Wenn sich einer also etwas auf sein Wissen einbildet, so weiß er gerade nicht, worauf es ankommt. Das ist der Vers zum Eingang. Wer aber Gott liebt, dem wendet sich Gott in Liebe zu. Dürfen wir also Opferfleisch essen oder nicht? Ihr habt recht, wenn ihr sagt, es gibt außer dem einen Gott gar keine anderen Götter. Und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde gibt, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und wir haben auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde. Durch ihn haben wir das Leben empfangen. Einige Christen haben das aber noch nicht erkannt. Bisher waren sie davon überzeugt, dass es wirklich Götter gibt. Und wenn sie nun von dem Opferfleisch essen, fürchten sie, damit die Götter anzuerkennen und bekommen ein schlechtes Gewissen. Was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Vor ihm sind wir weder besser noch schlechter, ob wir nun das Fleisch essen oder nicht. Trotzdem solltet ihr darauf achten, dass ihr mit der Freiheit, die ihr zu haben glaubt, dem nicht schadet, dessen Glaube noch schwach ist. Angenommen, du isst in einem heidnischen Tempel Opferfleisch, weil du erkannt hast, dass der Genuss einer Speise dich nicht von Gott trennen kann. Wenn nun dein Bruder, dessen Glaube noch nicht gefestigt ist, dich dabei sieht, wird er dann nicht ermutigt, es dir nachzumachen, obwohl er dabei gegen sein Gewissen handelt. Und so würde an deiner durchaus richtigen Erkenntnis dein im Glauben schwacher Bruder zugrunde gehen, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr euch euren Brüdern und Schwestern gegenüber so rücksichtslos verhaltet und ihr Gewissen verletzt, so versündigt ihr euch an Christus. Darum, wenn ich befürchten muss, dass mein Bruder oder meine Schwester zur Sünde verführt wird, weil ich bedenkenlos Opferfleisch esse, dann will ich lieber mein Leben lang überhaupt kein Fleisch mehr essen, Vegetarier werden, als ihm das anzutun. Ja, schauen wir, was man daraus machen kann. Ich glaube, dass der Titel «Liebe als Grenze für Freiheit» gut gewählt ist. Liebe Gemeinde, von der Freiheit eines Christenmenschen, so lautet eine Hauptschrift der Reformation, verfasst von Martin Luther. Menschen, die Jesus nachfolgen, leben in einer Freiheit, die ihresgleichen sucht. Aber es ist keine grenzenlose Freiheit, sondern eine Freiheit, die an der Liebe zum Bruder und zur Schwester Maß nehmen soll. Und deshalb ist Liebe die Grenze der Freiheit. Und wenn es ja nun wirklich bloß um das Götzenopferfleisch gehen würde, dann brauchten wir uns keine großen Gedanken zu machen. Auf dem Fleischmarkt von Korinth gab es aber praktisch nur diese Qualität von Fleisch. Bei der Schlachtung von Tieren schrieb der heidnische Kult ganz genau vor, welchen Götzen das Fleisch zu weihen sei und welchen Anteil man ihnen zu opfern hätte. Wer also Fleisch kaufen wollte, der wusste, dass es durch den Kult abgesegnet war. Es war gleichsam ein kontrolliertes Label, wie wir heute sagen würden. Das Problem für die korinthischen Christen bestand darin, dass die einen überhaupt nichts dabei fanden, auf dem Markt oder in einem heidnischen Tempel solches Fleisch zu kaufen und es bei einer feinen Mahlzeit zu genießen. Fleisch, das nichtigen Götzen, Fleisch, das wörtlich Nichtsen dargebracht wurde, konnte doch gar nicht schädlich sein. Die Freiheit durch Christus besagt doch gerade, dass man sich nicht von solchen Anschauungen abhängig zu machen braucht. So die einen. Und die anderen empfanden es genau umgekehrt. Es war ihnen klar, dass man durch den Glauben an Christus neue Maßstäbe bekam. Alles, was aus dem Heidentum stammt, muss deshalb abgelehnt werden. Alles, was durch Kulte irgendwie belastet sein könnte, ist nicht vereinbar mit dem Evangelium vom Reich Gottes. Abgrenzung ist wichtig. Ein eindeutiger Lebensstil ist nötig, auch wenn dadurch ein Teil des Genusses verloren geht. Die Freiheit, die man im Glauben dazu gewinnt, überwiegt diesen Nachteil des Nichtessens von diesem Fleisch bei weitem. Und dass nun diese sehr unterschiedlichen Ansichten in der Gemeinde von Korinth Konflikte brachten, versteht sich fast von selbst. Und Paulus spricht ja immer nur über Themen zu den Gemeinden, die konfliktgeladen waren, vor allem in Korinth. Also, im Leben christlicher Gemeinden geht es an dieser Stelle um die sogenannten Mitteldinge. Das ist ein Fachwort, auch in der Theologie, dass man von Dingen, die für den Glauben nicht matchentscheidend sind, sage ich heute, dass man die Mitteldinge nennt. Was in Korinth das Götzenopferfleisch war, war zu bestimmten Zeiten in gewissen Kirchen und Gemeinschaften die Frage, jetzt mache ich Beispiele, ob es erlaubt sei, an Tanzanlässen teilzunehmen, bei Kartenspielen mitzumachen, weltliche Veranstaltungen zu besuchen, zu rauchen oder Alkohol zu konsumieren, ins Kino zu gehen oder Fernsehen zu schauen und so weiter und so weiter. Vielleicht habt ihr früher solche Dinge auch gehört oder kommt aus Gemeinden, wo man ganz genau wusste, was man darf und was man nicht darf. Immer geht es um die Frage von falschen Abhängigkeiten, schädlichen Einflüssen und unguten Einwirkungen auf das Leben von Christen. Man kann von so vielen Dingen abhängig werden. Es gibt fast in allem, was unseren Alltag mitprägt, ein gewisses Suchtpotenzial. Ob es nun die Sucht nach Süßen oder die Sucht nach Geschwindigkeit ist, die Sucht nach berauschender Musik oder die Informationssucht, die Sucht nach Arbeit oder die Sucht nach ausgelassener Freizeit, die Sucht nach einem noch besseren christlichen Event oder die Sucht nach einer noch heilsameren Therapie. Alles kann dazu führen. die Freiheit des Glaubens einzubüßen und abhängig zu werden von Zweit- und Drittrangigem. Das sind die Mitteldinge. Wir haben vom Missbrauch der Freiheit gesprochen. Ja, wie sollen wir dagegen vorgehen? Totale Verbote und eindeutige Regelungen in den sogenannten Mitteldingen kann es wohl kaum geben. Denn es gibt bei den meisten dieser Dinge einen guten und einen schlechten Gebrauch. Und trotzdem enthalten sich die einen von bestimmten Dingen gänzlich, weil sie wissen, dass es für sie praktisch nur den schlechten Gebrauch gibt, weil sie die innere Kraft zum Neinsagen im rechten Moment nicht haben. Sie fühlen sich in einem oder mehreren Punkten zu schwach und verzichten aus guten Gründen, auch wenn dies nicht unbedingt aus einer großen inneren Freiheit geschieht. Andere sind da viel großzügiger und trauen sich mehr zu. Sie haben die Freiheit, in der einen Situation Ja zu sagen und in einer anderen Nein. Ganz bestimmt wird jemand, der in dieser Freiheit lebt, keinen ehemals süchtigen Menschen zu etwas überreden, was für diesen den fast sicheren Rückfall in seine alte Not bedeuten könnte. Vielleicht geht diese Freiheit so weit, dass jemand aus Solidarität zum Schwächeren überhaupt ganz auf das eine oder andere verzichtet, um dem Ansporn zu sein, der nur den Missbrauch kennt. Für uns wohl das bekannteste Beispiel: Blaues Kreuz, Abstinenz, auch in Solidarität mit Suchtkranken. Also, wenn keine Fragen schwieriger wären als die bisher aufgeworfenen, dann hätten wir in unseren Kirchgemeinden wohl keine allzu großen Schwierigkeiten. Aber es gibt Punkte, wo wir weiter auseinander liegen. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, das ich mindestens in meinen aktiven Pfarramtsjahren oft erlebt habe, ich weiß nicht, wie aktuell es jetzt wieder ist, aber ich glaube eigentlich schon, in der heutigen Auseinandersetzung zwischen Schul- und Komplementärmedizin, da stehen die Dinge schon komplizierter. Die einen von uns lehnen bestimmte Diagnose- und Therapiemöglichkeiten der Alternativ- und Paramedizin strikte ab, weil sie überzeugt sind, dass diese Methoden mit ganz anderen als göttlichen Kräften ihr Ziel erreichen wollen. Und dass hinter solchen Erfahrungen Geistesströmungen stehen, die mit dem Glauben an Jesus Christus nicht zu vereinbaren sind. Die Frage nach der Freiheit in Christus ist genauso aktuell wie zur Zeit der korinthischen Christen, weil keine Einigkeit in der Ablehnung oder Zuhilfenahme von Alternativmedizin besteht. Und dies kann gegenseitig viel Mühe bereiten. Noch aktueller ist eigentlich die Sache in der Corona-Epidemie. Impfbefürworter, Impfgegner. Da gingen heftige Diskussionen ab, große Streitereien. Und es gibt nicht wenige christliche Gemeinden, vor allem auch in der Freikirchenszene, wo die Leute aneinander gerieten und auseinander gingen und einander nicht mehr verstanden. Ich denke, solche Themen kommen immer wieder einmal, und das zeigte uns ganz praktisch, eben wie die Sache mit dieser Freiheit steht. Es bleibt wohl dabei, wie wir für uns persönlich und in manchen Fragen auch für andere entscheiden. Es bleiben bei diesen Themen oft viele Fragen offen. Es ist einfach nicht eindeutig. Das entbindet uns aber nicht von unserer Verantwortung, so weit wie möglich durch Erkenntnis und Vertiefung die Wahrheit der Bibel zu erhellen. Das wäre natürlich die andere Seite, dass wir sagen, ja, es spielt ja letztlich keine Rolle. Komm, mach doch jeder selber, was er will und was er für gut hält. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Das sind dann so die Sätze, die man hört. Gleichzeitig macht uns Paulus auf ein Problem aufmerksam, welches uns im zweiten Teil unseres Nachdenkens aufgetragen ist. Er schreibt: Einsicht allein führt leicht zum Hochmut. Unerlässlich ist auch hier nur die Liebe. Sie baut die Gemeinde auf. Wenn sich einer einbildet, alles zu wissen, so zeigt er nur, dass er noch nichts weiß, worauf es wirklich ankommt. Nur wer Gott liebt, hat die rechte Erkenntnis und ist von Gott angenommen. Diese Sätze geben zu denken. Da bin ich ja gerade dabei, eine Predigt zu halten und ihr zu hören, letztlich also dabei, mehr Erkenntnis zu vermitteln. Aber da werden wir gewissermaßen von Paulus unterbrochen und müssen noch eine Denkpause einschalten. Paulus wittert eine Gefahr. Mehr Erkenntnis, mehr Wissen birgt die Gefahr in sich, aufgeblasen und hochmütig zu machen. In Korinth meint er dies: Es ist zwar schon richtig, wenn man die Götzen aufgrund des christlichen Glaubens als Nichtse erkennt. Aber wenn die Freiheit, Götzenopferfleisch zu essen, für einen anderen Christen zum Anstoß oder zur Versuchung wird, ins alte Leben zurückzufallen, dann muss man die eigene Erkenntnis und die eigene Freiheit zurückstellen und dem Bruder oder der Schwester zuliebe verzichten. Und dies nicht etwa zähneknirschend, sondern aus Liebe, die es zum Ziel hat, aufzubauen. Es ist schon so, Erkenntnis hat die Tendenz, bei mir selber zu bleiben, hat die Tendenz, Recht haben zu wollen, hat die Tendenz zu verurteilen und sich abzuheben. Liebe hingegen, wie sie hier gemeint ist, die Agape-Liebe, hat die Tendenz zum Bruder und zur Schwester hin, die in der christlichen Gemeinde mitleben und es nötig haben, aufgebaut und akzeptiert, ermutigt und positiv kritisch begleitet zu werden. Erkenntnis ohne Liebe und Wissen ohne Liebe können auch zerstörerisch sein. Auf diesen Punkt stoße ich immer wieder. Ich meine in erster Linie mich selber. Wir spüren es doch gewiss alle auf die eine oder andere Weise, wie ungeheuer viel Liebe wir alle füreinander brauchen. Und wo ich früher die Betonung wesentlich mehr auf die Erkenntnis und das Wissen in Glaubensdingen gelegt habe, wurde es mir wichtiger, dass Liebe, Barmherzigkeit und Sanftmut allen noch so guten Einsichten vorauslaufen müssen. Das hat sicher auch mit dem Alter zu tun. Es ist auch ein Vorrecht der Jugend, klar und eindeutig zu sein, in allen Dingen. Und je älter man wird, desto mehr darf man auch sich selber korrigieren lassen. Paulus bestätigt uns darin, auch bei ihm läuft ja alles auf das große Kapitel der Liebe zu, wenn er dann später der Gemeinde schreibt: Wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Also Erkenntnis ohne Liebe kann hart und uneinsichtig machen. Das habe ich mehr und mehr selber erlebt. Ich habe es auch bei anderen gesehen. Ich habe schon viele Rechthabereien und sture Meinungen vorgesetzt bekommen, wenn es um den Glauben und das Leben in der Gemeinde ging. Ich erfahre dies bei ganz unterschiedlichen Menschen. Die einen haben sich schon lange innerlich und äußerlich von der Gemeinde verabschiedet. Sie haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Manchmal ist die Kritik an der Gemeinde oder eben was dort vertreten wird, auch nur ein Vorwand, um sich den eigentlichen Fragen nicht stellen zu müssen. Da ist halt immer dieser mir bestens bekannte Satz, Herr Pfarrer, ich habe meinen Glauben, aber ich brauche die Kirche nicht dazu. Ja, was für die einen gilt, die Rückzug geblasen haben, gilt ebenso für solche, die uns oder andere Gemeinden verlassen haben, weil sie in einer bestimmten Gruppierung die höhere Erkenntnis oder die tieferen Erfahrungen gefunden zu haben glauben. Das gibt es auch immer wieder, habe ich doch auch öfters erlebt. Manchmal ganz zugunsten dieser Menschen, die wirklich etwas Gutes, Besseres, was auch immer gefunden haben. Manchmal leider auch Erfahrungen mit Menschen, die dann völlig abgestürzt sind in einer schrägen Sekte oder was es dann immer war. Also, es ist möglicherweise auch wieder Erkenntnis, die aufbläht und gemeinschaftsunfähig macht. Und das ist das Tragische daran. Die Liebe zu Christus will zusammenführen, aber oft entsteht das Gegenteil. Dabei hat nicht Christus versagt, sondern wir selber sind immer wieder das Problem. Ja, wer erkennt denn nun richtig? Reden wir jetzt doch plötzlich allem Relativismus das Wort? Gibt es doch keine Möglichkeiten, Wahrheit und Erkenntnis festzuhalten und weiterzugeben? Doch natürlich, ich wollte ja nicht einen totalen Gegensatz da heraufbeschwören. Die Antwort ist durch Paulus angedeutet. Wenn sich einer einbildet, alles zu wissen, so zeigt er nur, dass er noch nicht weiß, worauf es wirklich ankommt. Nur wer Gott liebt, hat die rechte Erkenntnis und ist von Gott angenommen. Erkenntnis des Glaubenden ist auch immer eine Frage der persönlichen Begegnung mit Gott. Die Wahrheit muss mit Liebe gepaart sein, dann kann sie heilsam und verbindend wirken. Und dann führt sie zur Freiheit. Amen.